Gemeinde gerade den zweiten Brief des Paulus an den Timotheus. Das ist ein besonderer Brief, weil es der letzte Brief des Paulus ist und weil es an den Timotheus geht, der so ein besonders wichtiger Schüler für ihn war. Also der Timotheus kam wohl zum Glauben an Jesus durch den Paulus und er war dann auch als Schüler so von Paulus, hat er viel gelernt. Und wir sind mittlerweile im dritten Kapitel angekommen und da behandeln wir heute so den zweiten Teil des dritten Kapitels. Den ersten Teil konnten wir hier jetzt nicht behandeln. Da hat Paulus viel geklagt, also den ersten Teil des dritten Kapitels, da hat er viel geklagt über alle möglichen Menschen, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Aber jetzt kommt in dem zweiten Teil des Kapitels zu Lob, und zwar Lob gegenüber dem Timotheus. Der Text hat es insgesamt richtig in sich. Wir wollen uns den anschauen und ich lese uns die ersten Verse. Du aber, Timotheus, bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Ziel, meinem Glauben, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonion, in Lystra widerfahren sind. Diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Paulus lobt den Timotheus als einen, der seinem Beispiel gefolgt ist. Und er nennt dann ganz unterschiedliche Punkte. Ich greife ein paar raus. Paulus sagt, du bist meinem Glauben gefolgt, meiner Geduld, meiner Liebe, meinem Ausharren. Ich habe mir so gedacht, super, wenn der Timotheus es so gemacht hat, dass er dem Paulus gefolgt ist in diesen Punkten, und Paulus lässt so anklingen, auch wenn ich verfolgt wurde und sich vielleicht andere von mir abgewendet haben, eben du bist mir gefolgt, wenn der Timotheus ihm da so gefolgt ist, dann ist er da wirklich einem guten und einem wichtigen Vorbild gefolgt. Solche guten Vorbilder, die sind wichtig und sind gut für jeden. Und das ist schon das Erste, was ich uns sagen möchte. Es ist gut, wenn wir gute Vorbilder haben. Gute Vorbilder sind wichtig. Das gilt für einen kleinen Leo, aber es gilt letztlich für jeden von uns. In Zeiten, wo es manchmal viele schlechte Nachrichten gibt, wo es auch viele schlechte Vorbilder gibt, ist es gut, wenn wir guten Vorbildern folgen. Solchen mit Glauben zum Beispiel, die in diesem Vertrauen an Jesus einfach vorbildhaft sind und dass wir uns von denen anstecken lassen und sagen, ja, wir vertrauen Jesus, wir trauen ihm etwas zu. Oder Geduld, wichtig, Liebe. Es gibt so viel Hass, aber gut, wenn wir die Menschen in den Blick nehmen, die Liebe haben und sie als Vorbilder nehmen. Und genauso auch diese anderen Punkte. Ausharren ist immer wieder gefragt. Manchmal gehen gute Dinge nicht so schnell und es gilt dran zu bleiben, dann auszuharren. Also schau dich nach guten Vorbildern um. Das beste Vorbild ist immer Jesus. Und ein Mensch darf nie an seine Stelle treten, aber trotzdem eben auch Menschen als Vorbilder sind eine Hilfe und sind wichtig. Und jetzt sagt Paulus, der Timotheus ist ihm treu geblieben, auch wo er verfolgt worden ist. Und dieses Verfolgtwerden, das ist beim Paulus nicht nur irgendwelche Kleinigkeiten, sondern an einer anderen Stelle im zweiten Korintherbrief, da zählt er das so ein bisschen auf. Und zwar sagt er, 5-mal habe ich diese 40 Schläge weniger einen bekommen. Das war irgendwie so eine gängige Sache, also 39 Schläge, es nannte sich 40 weniger einen. So wurde auch Jesus ausgepeitscht vor seiner Kreuzigung. Viele sind dabei gestorben. Also das war ein heftiges Auspeitschen. Paulus hat es überlebt, 5-mal sogar. Dann sagt er, 3-mal wurde ich von den Römern mit Stöcken geprügelt, 1-mal wurde ich gesteinigt, ich habe 3 Schiffbrüche erlebt und trieb 1-mal eine ganze Nacht auf dem Meer. Also Paulus hat Verschiedenes erlitten aufgrund seines Glaubens an Jesus. Und jetzt kommt das Unangenehme, nämlich er sagt in Vers 12, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist das, was ich nicht so gern höre. Weil Paulus einfach sagt, hey, das gehört dazu. Wenn du an Jesus glauben willst, wenn du ihm nachfolgst, dann gehört Verfolgung dazu. Und ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir das in den Blick nehmen, auch wenn wir das hier in Deutschland dankbarerweise nicht so sehr kennen. Aber trotzdem das Normale ist, Nachteile für den Glauben an Jesus in Kauf zu nehmen. Wir merken daran auch, dass der Glaube an Jesus nicht so ein schönes Add-on ist, irgendwie so, dass halt das Leben noch ein bisschen besser gelingt, damit es uns noch ein bisschen besser geht und schöner läuft. Nein, das kann richtige Nachteile mit sich bringen. Und trotzdem ist es richtig. Denn wenn du an Jesus glaubst und Gott zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann steht Gott an der richtigen Stelle. Er ist der Herr deines Lebens. Und ich glaube, jeder, der das so gemacht hat, Gott den Herr seines Lebens sein zu lassen, der weiß auch, das ist gar kein Nachteil, sondern das ist was Gutes. Weil Gott der beste Herr ist und weil er weiß, was gut ist für uns und uns eben auch gut durch das Leben leitet. Und durch den Glauben an Jesus werden wir Freunde Gottes, bekommen diese Gemeinschaft mit Gott und das ist das Beste überhaupt. Christen, die Verfolgung erleben, die gibt es heutzutage aber auch wenn wir es hier in Deutschland nicht so erleben. Man könnte viele Länder aufzählen, von Nordkorea angefangen, über islamische Länder wie Afghanistan, Iran, Nigeria in manchen Teilen, Somalia und man könnte die Liste noch lange machen, auch Indien in manchen Staaten, wo national-hinduistische Gruppen Christen das Leben schwer machen. Also die Gruppe ist groß an verfolgten Christen. Das Besondere an diesen Christen finde ich immer das, dass man da merkt, sie nehmen so viel an Nachteilen in Kauf und bleiben trotzdem an diesem Glauben an Jesus dran. Das ist auch das, was wir in den Liedern vorher gesungen haben, dieses Christ is enough for me, Christus ist genug für mich. Auch wenn alles andere schwierig ist, dann sagen die Christen, dass Christus ist genug für mich. Oder ich will dich loben, wenn es gut geht, aber auch ich will dich loben, wenn es mir schlecht geht. Ich habe von Christen aus dem Iran gehört, das hat mich wirklich beeindruckt. Die haben gesagt, wenn wir mit Menschen über den Glauben an Jesus sprechen, dann sagen wir immer, wenn du an Jesus glaubst, bekommst du zweierlei. Du bekommst das ewige Leben und du bekommst Verfolgung. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Sie sagen, du bekommst das ewige Leben, also diese Freundschaft mit Gott, das ist super. Aber sie sagen es gleich dazu, du bekommst auch Verfolgung. Und trotzdem sagen dort Menschen, ja, wir wollen an Jesus glauben. Obwohl es so schwierig ist, im Iran kommen da Jahr für Jahr viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und ich meine, daran wird auch klar, dass der Glaube an Jesus wirklich die Wahrheit ist. So wie es Jesus selber mal sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Weg zu Gott, das ist die Wahrheit. Und wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Und bei den verfolgten Christen, meine ich, wird es deshalb klar, weil niemand würde sowas in Kauf nehmen, wenn es nicht wirklich stimmen würde. Niemand wäre bereit, für was, was keinen Wert hat, so zu leiden. Aber weil sie erlebt haben, dass durch den Glauben an Jesus sie Gemeinschaft mit Gott haben, Freunde Gottes werden, deshalb nehmen sie es auf sich. Das ist das, was ich uns hier sagen möchte. Verfolgung gehört zum Glauben an Jesus, aber die Freundschaft mit Gott ist viel größer und deshalb ist es das allemal wert. Am Ende von diesem ersten Abschnitt, da sagt Paulus, es wird nicht besser werden. auch keine so gute Botschaft, sondern er sagt, böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Das ist gleichzeitig auch interessant. Ja, er sagt, da gibt es Menschen, die verführen, und gleichzeitig ist bei denen so, die werden selbst verführt. Also sie sind verführte Verführer sozusagen. Und jetzt kommt der zweite Abschnitt, der direkt daran anschließt, nämlich, wieder an den Timotheus gewandt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Timotheus soll bei dem bleiben, was er gelernt hat. Und jetzt nennt Paulus so zwei Quellen, wovon er gelernt hat. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil Paulus sagt da ja in Vers 14, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Das ist die eine Quelle. Von wem hat er gelernt, der Timotheus? Von Paulus. Also Paulus ist da gar nicht irgendwie so zurückhaltend oder so, sondern nein, er sagt, bleib bei dem, was du gelernt hast, denk an den, von dem du es gelernt hast, nämlich ich, Paulus. Ja. Da ist er ganz selbst überzeugt. Und dann nennt er noch ein weiteres, und die heiligen Schriften, die du von Kind auf kennst. Kleine Nebenbemerkung, die heiligen Schriften, damit ist das gemeint, was wir heute Bibel nennen würden. Der Timotheus hatte vor allem das, was für uns das Alte Testament ist, und dann wahrscheinlich auch die Evangelien, also zumindest Matthäus, Markus und Lukas, diese drei von den vier Büchern, die über Jesus erzählen. Das hatte Timotheus gekannt. Und jetzt, Paulus sagt es, diese heiligen Schriften, die du von Kind auf kennst. Von wem kennt er die von Kind auf? Das ist jetzt nicht der Paulus, sondern da kommt an anderer Stelle raus, von deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Und das, ihr lieben Eltern, egal ob Mutter oder Vater oder Großeltern, Großmutter, Großvater, das ist so großartig, finde ich so als Aufgabe von Eltern, dass wir diese gute Botschaft aus den heiligen Schriften unseren Kindern weitergeben dürfen. Ihr habt es vorher als Eltern und Paten so versprochen, dass ihr das tun wollt, den Glauben an Jesus wichtig zu machen. Ich finde, es ist jetzt gar keine so schlimme Pflicht, sondern vielmehr so ein Vorrecht. Vorrecht, dass wir das im Blick auf unsere Kinder tun dürfen. Und so gut, wo Eltern und Großeltern das tun, kann ich da nur dazu beglückwünschen. Also, Timotheus soll bei dem bleiben, was er, von dem er überzeugt ist, zwei Quellen, der Paulus und die heiligen Schriften. Und im Blick auf die heiligen Schriften, auf die Bibel, sagt Paulus jetzt noch ein bisschen mehr. Zum einen spricht er davon, dass diese Schriften Kraft haben, weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Jesus. Wahrscheinlich ist das ein Missverständnis, oder ist das das Missverständnis, das am weitesten verbreitet ist im Blick auf den christlichen Glauben, nämlich, dass man meint, ich kann durch mein gutes Leben gerettet werden. Also so in der Art, dass man sich denkt, und vielleicht nicht so bewusst, aber so ein bisschen unbewusst manchmal, also wenn ich gut lebe, wenn ich anderen helfe, vielleicht Geld spende oder auch so Kirchenmitglied bin oder so, diese Dinge, dann bin ich schon recht, dann ist Gott schon zufrieden mit mir und ich werde mal in den Himmel kommen. Aber das stimmt gar nicht. Weil wir können uns den Himmel, diese Rettung, von der Paulus hier spricht, nicht erarbeiten durch diese guten Dinge und so, sondern wir können es uns nur schenken lassen. Ich erkläre das immer gern so mit dem ersten und dem zweiten Schritt. Und das wird an einer kleinen Geschichte deutlich. Da dürft ihr euch jetzt einfach mal so in euren Gedanken rein versetzen. Stellt ihr vor, warmer Sommer, ist jetzt nicht so schwer, sich vorzustellen, gell? Gestern haben wir mal richtig warm bekommen, heute ist auch wieder warm. Also warmer Sommer und jetzt, du bist am Meer, machst Urlaub, hast eine Luftmatratze dabei und das Meer ist schön ruhig und so sagst du dir, ich paddel ein bisschen da hinaus, du paddelst raus, es ist warm und irgendwie schläfst du ein auf dieser Luftmatratze. Nach einiger Zeit wachst du wieder auf, weil du merkst, irgendwas stimmt nicht, es ist ein bisschen nasser als davor. Was ist passiert? Die Luftmatratze muss irgendwie ein Loch haben und es ist schon die Hälfte der Luft draußen, sie hält dich eigentlich kaum mehr, bald wirst du abblubbern. Und das andere, das noch größere Problem ist, irgendwie hat es dich weit rausgetrieben, du siehst nirgends mehr Land. Egal wohin du schaust, dazu ist jetzt der Himmel bedeckt, du siehst auch keine Sonne, weißt nicht, wo Süden ist und hast keine Ahnung, wo das Land ist. Es ist eine verzweifelte Situation, weil selbst wenn du schwimmen würdest, weißt du nicht, ob das die richtige Richtung wäre. In dem Moment siehst du, da gibt es ein Schiff, das auf einmal auftaucht und das ist natürlich die Hoffnung und du winkst wie wild zu diesem Schiff, dass die dich hoffentlich irgendwie sehen. Und tatsächlich, irgendwie die Leute oder der Kapitän hat dich gesehen, der Kapitän steuert auf jeden Fall auf dich zu und was kaum zu glauben gewesen ist, er hat dich gesehen, er kommt zu dir, fährt nah heran, der Kapitän wirft dir diesen Rettungsring zu, du nimmst den, lässt dich herziehen und dann auch aufs Schiff hochziehen und bist tatsächlich gerettet. Genauso ist es mit Gott und diesem Glauben an Gott. Gott ist praktisch wie dieser Kapitän, der dich rettet, der dir diesen Rettungsring zuwirft. Und das Einzige, was du tun kannst und musst, ist, diesen Ring anzunehmen. In der Situation kannst du ja nicht irgendwie sagen, ich arbeite jetzt erstmal, ich helfe dem Kapitän, bevor er mich rettet oder so. Nee, du kannst es einfach nur als Geschenk annehmen. Und genauso ist es beim Glauben an Jesus. Du kannst es einfach nur als Geschenk annehmen, dass Jesus für dich stellvertretend gestorben ist, dass die Schuld in deinem Leben damit vergeben werden kann. Und damit bist du gerettet, ganz ohne Vorleistung. Es ist einfach ein Geschenk. Das ist so dieser erste Schritt. Und wenn wir jetzt diese Geschichte noch ein bisschen weiterdenken, angenommen jetzt, du bist auf diesem Schiff, und jetzt erklärt der Kapitän die Regeln. So, er sagt, also hier auf diesem Schiff haben wir so ein paar Regeln, wie das hier läuft und so. Dieses und jenes und das auch noch. Ich bitte dich, halte dich dran. Und vielleicht sagt er auch noch, hier gibt es auch so verschiedene Aufgaben. Ja, wäre schön, wenn du mithelfen könntest. Zum Beispiel beim Tischdecken oder mal Deckschrubben oder so. Sicherlich wird man sagen, klar, natürlich, ich halte mich an diese Regeln und wenn es was zu tun gibt, dann mache ich das auch gern. Und so ist es auch wieder bei Gott. Wenn wir uns haben retten lassen, dann gibt es diese Regeln Gottes, die letztlich einfach gut sind, um so ein Zusammenleben zu haben. Auf diesem Schiff muss irgendwie ja laufen. Also diese Regeln sind gut und dass man an der einen oder anderen Stelle mithilft, ist auch gut. Da kommen jetzt diese Dinge, die ich vorher genannt habe, anderen Gutes zu tun, Geld zu spenden. Vielleicht zu diesen Regeln Gottes gehört auch so, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, in den Gottesdienst zu kommen, um sich da immer wieder auch korrigieren zu lassen. Also all diese Dinge sind gut und richtig, aber, und jetzt kommt's, als zweiter Schritt. Nicht um sich die Rettung zu erarbeiten, sondern nach der Rettung ist das der zweite Schritt. Und auch dann erarbeiten wir es uns nicht irgendwie im Nachhinein, sondern einfach, weil wir wissen, das ist gut und richtig. Deswegen tun wir diese Dinge. Das ist so ganz entscheidend wichtig, dass wir das kapieren. Christlicher Glaube heißt nicht, ich erarbeite mir was, um in den Himmel zu kommen, sondern er bedeutet, ich nehme ein Geschenk an und dann dürfen die guten Taten, die guten Dinge gerne folgen. Zum Schluss möchte ich euch noch auf ein kleines Detail aufmerksam machen. Oder vielleicht das kurz, auch hier in unserem Text ist dieser zweite Schritt so mit drin, wenn dann Paulus eben davon spricht, dass die Heilige Schrift eben auch zur Zurechtweisung und all diese Dinge gut ist. Auch da, gut, wenn die Heilige Schrift uns da mit hineinnimmt, die Bibel, und sagt, was richtig und gut ist, aber eben, es ist auch da der zweite Schritt. Das kleine Detail, was ich euch nennen will, ist dieses hier in Vers 16, wo Paulus sagt, alle Schrift, und da bezieht er sich auf diese heiligen Schriften, von denen er ja im Vers davor spricht, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Im Griechischen steht da, alle Schrift ist Theopneustos. Wir haben das kürzlich hier schon mal gehabt, deswegen machen wir das ein bisschen kürzer. Aber ich finde das ganz wichtig. Das ist nur so ein kleiner Nebensatz und doch ist er entscheidend wichtig. Alle Schrift ist Theopneustos. Was heißt das übersetzt? Theos ist Gott. Pneustos, Pneuma, kennen wir vielleicht auch so ein bisschen von Luft, Wind. Pneustos wäre gehaucht. Also Theopneustos ist von Gott gehaucht. Das bedeutet, die heiligen Schriften, die Bibel, sie sind von Gott gehaucht, von Gott eingegeben. Also, das haben schon Menschen geschrieben. Das melden auch ganz deutlich. Es waren verschiedene Menschen, jeder hatte seinen anderen Stil und so. Aber Gott hat es eingegeben. Er hat darüber gewacht, dass genau das reinkommt, was drin sein soll. Und weil es eben Theopneustos ist, von Gott gehaucht, ist die Bibel ein Buch, nicht ein Buch unter vielen, sondern ein ganz besonderes Buch, ein Buch mit einem Alleinstellungsmerkmal, nämlich mit dem, dass es das Wort Gottes ist. Und wenn du was über Gott erfahren möchtest, dann ist das hier die erste Adresse. Theopneustos, das ist das, was die Bibel von allen anderen Büchern auf der Welt unterscheidet. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das kann ja jeder sagen, kann man von jedem Buch irgendwie behaupten. Und ich möchte dich da ein bisschen herausfordern, nämlich in dem, dass ich sage, probier es einfach aus. Ich möchte uns alle herausfordern. Zum einen vielleicht die einen und anderen sagen, bisher hat die Bibel für mich jetzt keine große Rolle gespielt. Dann will ich dich herausfordern, lies einfach mal in der Bibel und dann darfst du Gott herausfordern, nämlich indem du zu Gott sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt und du durch dieses Buch redest, dann lass mich da was merken davon. Dann zeig du es auch. Und dann empfehle ich, eine neue Übersetzung zu nehmen, jetzt nicht wie ich heute, ich habe heute so ein bisschen eine wörtliche Übersetzung, die Elberfelder genommen, aber so einen in heutigem Deutsch empfehle ich immer, da gibt es viele verschiedene, die gut sind, Gute Nachricht, Basisbibel und so weiter. So eine zu nehmen und dann im Neuen Testament anzufangen. Die ersten drei Viertel ungefähr sind ja Altes Testament und das letzte Viertel ist das Neue Testament, wo es dann um Jesus geht. Und da die ersten Bücher sind die Evangelien, die über Jesus berichten, eins von diesen Evangelien lesen, damit zu starten und zu Gott zu sagen, hey, wenn es wirklich dein Buch ist, dann lass mich es merken. Und wenn du sagst, für mich ist die Bibel schon lange wichtig, dann will ich dich genauso herausfordern und dir sagen, zum einen bleib auch dran mit Lesen und sag das Gleiche so zu Gott oder hab die gleiche Erwartung an Gott, nämlich, dass du zu Gott sagst, Gott, ich möchte es wieder ganz neu erfahren, dass du hier in mein Leben hineinsprichst. Und dass er so, manchmal schleicht sich ja mit der Zeit auch ein bisschen so ein Trott ein, aber dass wir wieder neu so diese Erwartung haben, Gott, rede du zu mir durch dein Wort, du darfst in mein Leben hineinreden und ich möchte mich da auch von dir verändern lassen. Lies die Bibel und an der Stelle darfst du Gott herausfordern, dass er zu dir spricht. Das war eine ganze Menge. Ich habe es zwar kurz erwähnt, gell, der Text hat es in sich. Ich will es nur mal kurz zusammenfassen. Anfangs hatten wir es davon, gute Vorbilder sind wichtig. Gut, wenn wir uns die richtigen Leute als Vorbilder nehmen. Und dann auch das, Verfolgung gehört zum christlichen Glauben dazu. Aber Paulus hat es auch gesagt, aus allen Verfolgungen hat mich der Herr gerettet. Das ist die gute Botschaft dabei, dass keiner allein ist in diesen schwierigen Zeiten. Und überhaupt, die Freundschaft mit Gott ist viel größer. Das merken wir an den verfolgten Christen, die eben festhalten am Glauben, trotz aller Nachteile. Und wir haben es gesehen mit diesen zwei Schritten. Der erste Schritt ist der Glaube an Jesus, dass wir den, das dürfen wir einfach als Geschenk annehmen, diese Rettung durch den Glauben an Jesus. Und dann erst der zweite Schritt ist ein Leben, wie es Gott gefällt. Und dann hatten wir es noch von der Bibel, eben Theopneustos, die Bibel von Gott gehaucht, sie ist Gottes Wort. Und deshalb können wir in der Bibel lesen und Gott herausfordern. Das darf jeder wirklich so ausprobieren und sagen, Gott, bitte sprich du zu mir. Amen. Ich möchte auch mit Gott reden und möchte auch genau darum bitten, dass er zu uns redet, wenn wir in der Bibel lesen. Ich bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir, dass wir die Bibel haben. Und ich danke dir dazu, dass wir hier in Deutschland so dieses Vorrecht haben, viele Übersetzungen zu haben. Und jetzt bitte ich dich, wenn wir in der Bibel, in deinem Wort lesen, dass wir es ganz konkret erleben, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und ich danke dir auch, dass wir dich als unseren Beistand haben. Paulus hat sehr ehrlich gesagt, dass Verfolgung dazugehört zum Glauben. Aber du stehst, bist dem Paulus beigestanden und du stehst auch heute jedem bei, der Verfolgung erleidet, der Nachteile erleidet. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir dir treu bleiben, auch wenn es Nachteile bringt. Und ich bete heute ganz besonders für verfolgte Christen in dieser Welt. Ich bitte dich für diejenigen, die gerne zu einem Gottesdienst gegangen wären, aber es nicht konnten, weil es zu gefährlich war. Oder weil sie wegen dem Glauben an dich, Jesus, im Gefängnis sitzen. Oder weil sie gar keine christliche Gemeinde in der Nähe haben. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen das erleben lässt, dass du da bist. Und auch wenn sie keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben können, dass sie die Gemeinschaft mit dir erleben, Jesus. Darum bitten wir zu deiner Ehre. Amen. Wir wollen gemeinsam beten, das Gebet, das uns Jesus gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir noch mal gemeinsam singen, ein Segenslied, bevor wir dann den Segen nachher noch zugesprochen bekommen und auch noch einige Infos hören.
Während dem nächsten Lied könnt ihr vielleicht schon den Schritt 2, den der Joe erwähnt hat, umsetzen und uns ein bisschen was spenden. Ganz charmant gelöst. Heute sammeln wir Geld für unser Bauprojekt. Viele von euch wissen das schon, dass wir hier in der Friedenskirche als Gemeinde nur zu Gast sind und schon seit langer Zeit auf der Suche sind und am Beten sind, dass Gott uns eine tolle Location vor die Füße legt, wo wir ankommen und zu Hause sein können. Und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, dann dürft ihr das jetzt während dem nächsten Lied gerne tun. Danke für alles, was ihr einlegt.